Wir stehen Epheser 5. Ich darf meiner Freude Ausdruck geben, dass Sie da sind, trotzdem vor Weihnachten die Leute allen kleinen Rappel kriegen und für nichts mehr Zeit haben. Und wenn sollte Ihnen der Gedanke kommen, so in den letzten 14 Tagen vor Weihnachten, jetzt vor Weihnachten habe ich keine Zeit, dann denken Sie an mein Wort, da sind Sie auf dem falschen Weg. Nicht? Adventszeit ist eine Zeit, wo man Zeit hat, um sich zur Einkehr, nicht? Lassen sich vom Teufel nie dahin treiben, dass sie dann auf einmal keine Zeit mehr haben. Ich weiß, für Geschäftsleute ist da ein ziemlicher Trubel und so weiter. Für Pastoren auch, nicht? Wollen Sie dran denken, wenn Sie an heute 14 Tagen sagen, da habe ich keine Zeit für Bibel, schon weil Weihnachten kommt, dann sagen Sie, das hat der Teufel mir eingegeben, jetzt gehe ich hin. Also Epheser 5, Vers 15. So seht nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen. Und kaufe die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Es sind böse Tage, heißt es wörtlich. Darum werdet nicht unverständig, sondern verständig, was da sei des Herrn Wille. Und saufet euch nicht voll Wein. Daraus ein unordentliches Wesen folgt. Jetzt kann man wohl behaupten, nicht? Unordentlich Wesen ist eigentlich ziemlich sanft ausgedrückt, was daraus folgt. Sondern werdet voll Geistes und redet untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singet und spielt dem Herrn in euren Herzen und saget Dank alle Zeit für alles. Alle Zeit für alles. Gott und dem Vater in dem Namen unseres Herrn Jesu Christi. Meine Freunde, wir stehen mitten in den Anweisungen, die Paulus gibt für den Wandel, für den Lebenswandel eines Christenmenschen. Und verzeihen Sie, wenn ich, um es recht deutlich zu machen, noch einmal etwas weiter aushole mit der Erklärung. Man versteht diese ganzen Kapitel, die zweite Hälfte des Epheserbriefs, man versteht gar nichts, wenn man sich nicht klar macht, dass der Herr Jesus mit seinem Blut, das er für uns vergossen hat, uns von der Welt erkauft. Und dass ein Mensch, der sich zu Jesus bekehrt, von da ab was anderes ist als die übrigen Menschen. Ich sage, man versteht gar nichts, wenn man nicht begreift, dass die Schar, die dem Herrn Jesus gehört, und die Welt völlig zweierlei Dinge sind. Wenn man nicht begreift, den Unterschied von Gemeinde Jesu Christi und der Welt, die unter der Herrschaft des Teufels ist. Das ist sehr schwer zu begreifen. Den Unterschied von Gemeinde Jesu Christi und der Welt. Ich will Ihnen zwei Beispiele sagen. Als Billy Graham kam, hat das katholische Ruhrwort, ich sprach schon mal darüber, einen Artikel gebracht. Und also die kleinen Gemeinheiten interessieren mich nicht. Das müssen Sie selber verantworten. Aber eins hat mich interessiert. Wo Sie sagen, wozu sagt der Mann, bekehrt euch? Das sagt er zu Leuten, die ja alle in der Kirche sind. Wenn er das zu Heiden sagen würde oder zu Andersgläubigen, dann könnte das einen Sinn haben, bekehrt euch so alleinselig mal in der Kirche. Aber was heißt, das sagt er zu Leuten, die alle schon in der Kirche sind? Das ist doch sinnlos. Die sind also überzeugt, Kirche, gleich Gemeinde Jesu Christi. Volkskirchen, gleich Gemeinde Jesu Christi. Getaufte, gleich Gemeinde Jesu Christi. Es gibt da ja nun in Deutschland bis auf 2% alles getauft ist irgendwie, ist Westdeutschland Gemeinde Jesu Christi. Es gibt keinen Unterschied zwischen Welt und Gemeinde. Sehen Sie, das ist furchtbar. Das heißt, sie haben missbegriffen. Und genauso, ich las heute, dass unser hochverehrter Bundestagspräsident, Groß-Kleinwildjäger und sonst die Oberkirchenrat Gerstenmeier, eine Rede getan hat bei der Kulturtagung Gelsenkirchen. Sie werden es gelesen haben. Nun, da ist manches Gute gesagt, aber eins hat mich also doll interessiert. Da sagt er, Man greift uns an, dass wir das C in CDU haben, christliche demokratische Union. Und man sagt uns, es gäbe keine christliche Partei, das glaube ich auch nicht. Es gäbe keine christliche Partei. Und dann sagt er, doch, wir wollen nämlich etwas, was andere Parteien nicht können. Wir wollen die Säkularisation des Abendlandes aufhalten. Was heißt das? Das ist ein Fremdwort und da liest natürlich jeder was drüber und das ist der eigentliche Point. Sehen Sie, im Mittelalter war ja alles christlich, nicht? Also die Ketzer wurden vom Staat na ja verbrannt im Auftrag der Kirche. Das war ein Kuchen, Staat und Kirche, nicht? Wie es heute noch in Spanien ist. Da gibt es gar nichts, wo also nicht alles irgendwie kirchlich dekoriert ist. Und nun ist seit der Renaissance schon, und namentlich die Aufklärung im vor 150 Jahren, ein Vorgang geschehen, den nennen wir Säkularisation, das heißt Verweltlichung. Die Menschheit hat sich von der Bevormundung der Kirche gelöst. Sehen Sie, früher gab es eine geistliche Schulaufsicht, der Pastor kontrollierte den Lehrer, ob das hat aufgehört, nicht wahr? Und die Lehrer würden sich höchstwahrscheinlich sehr energisch verbieten, dass ich käme und wollte sie kontrollieren, nicht wahr? In aller Liebe, aber das würden sie verbieten und mit Recht. Verstehen Sie, die Kirche hatte in allem die Finger drin und dieser Zeit der Renaissance und namentlich der Aufklärung ist diese Säkularisation, das ist der Fachausdruck dafür, die Verweltlichung geschehen, dass das öffentliche Leben sich von der Bevormundung der Kirche gelöst hat. Das ist ein Vorgang, der am Tage liegt. Nicht früher haben die Bergleute es einfuhr eine Andacht gehalten, Parlamente wurden mit Gebet eröffnet und so, das hat aufgehört. Man hat eben begriffen, die Welt ist gar nicht christlich. Und nun sagt Gerstenmaier, wir wollen das aufhalten. Das heißt, das Rad der Geschichte rückwärts drehen. Das heißt, Mittelalter nochmal wollen. Das kann kein Mensch aufhalten. Und da können Sie an jeder Ecke eine Kirche bauen, die Tag und Nacht läutet. Das können Sie nicht aufhalten, dass 90% der abendländischen Menschheit innerlich sagen, also wir glauben nicht, was in der Bibel steht. Nicht? Das kann man nicht aufhalten, dass die Menschen sich gelöst haben von der Bevormundung der Kirche. Stellen Sie sich davor, dass Naturwissenschaftler vor 200 Jahren nur das veröffentlichen durfte, was vorher von der Kirche zensiert war. Glauben Sie, dass wir nochmal zurückgehen können dahin, dass die Naturwissenschaftler erst die Pastoren fragen, dürfen wir das sagen? Das kann kein Mensch rückwärts drehen. Verstehen Sie? Und wir sind in eine Entwicklung hineingekommen, wo durch die Verweltlichung, durch das Zurückdrängen des Einflusses der Kirche, der Unterschied zwischen Welt und Gemeinde Jesu wieder deutlich geworden ist. Und da kann man ja eigentlich nur dankbar für sein, finden Sie nicht? Da kann man ja einfach nur dankbar sein für. Was sollen wir Pfarrer Brücknein machen? Ich bin viel lieber dafür, dass ich Menschen Weg zum Leben zeige. Nicht wahr? Aber in dem öffentlich ausgesprochenen Kulturtag, wir wollen die Säkularisation aufhalten, heißt mir ein Wort, wir wollen den Unterschied zwischen Welt und Gemeinde wieder gründlich verwischen. Und da ist nun Kirche und Staat miteinander am Werk, den Unterschied zwischen Gemeinde und Welt zu verwischen, begreifen gar nicht, dass zwischen der Gemeinde Jesu Christi, die sich erlöst weiß durch Jesu Blut und dem Heiland gehört und der Welt, ob es ein bisschen mehr oder weniger Christi angestrichen ist, egal, ein fundamentaler Unterschied ist. Das ist nicht begriffen. Und ich hoffe, Sie verstehen das, den Unterschied zwischen Welt und Gemeinde, der durch die Säkularität, durch die Staatskirche verwischt war, durch eine Volkskirche verwischt war, der wird allmählich wieder ganz deutlich. Die Bibel jedenfalls kennt diesen Unterschied ganz krass. Er hat uns errettet von der Obrigkeit der Finsternis und versetzt das Reich des Sohnes Gottes. Ich möchte jeden fragen, auf Ja und Nein, sind Sie versetzt in das Reich des Sohnes Gottes? Wenn Sie es nicht wissen, sind Sie es noch nicht. Man weiß es nämlich, wenn es passiert ist. Nicht? Die Bibel spricht hier ganz klar von einem Einst und Jetzt. Oh doch, der Petrusbrief sagt, dass die Kinder Gottes Gäste und Fremdlinge, die Gemeinde Jesu Christi, Gäste und Fremdlinge sind in dieser Welt. Das ist sehr deutlich ausgedrückt. Dies Gäst und Fremdlinge. In dem Augenblick, ich war in der Welt zu Hause, ehe ich mich bekehrte. Im Moment, wo ich mich bekehrte, war meine Heimat beim Herrn. Und ich bin hier als ein wiedergeborener Christ in der Fremdlingschaft. So spricht die Bibel. Jetzt hatte mal einer gesagt, die Christen sind Bürger zweier Welten. Sage ich, in der Bibel steht es anders. In der Bibel steht, wir sind Bürger einer Welt, nämlich der himmlischen Welt. Und hier sind wir Gäste und Fremdlinge. Das passt vielen nicht, weiß ich. Aber ich kann Ihnen nur das biblische Wort sagen. Den radikalen Unterschied zwischen Welt und Gemeinde Jesu Christi, die Jesus gehört. Und bitte fragen Sie, auf welche Seite Sie gehören. Kein christliches Interesse kann eine klare Bekehrung und Wiedergeburt ersetzen. Ich sage, diese Gäst- und Fremdlingschaft der Christen ist am herrlichsten ausgedrückt in einem Lied von Ter Stegen. Kommt, Kinder, lasst uns gehen, der Abend kommt herbei. Es ist gefährlich stehen in dieser Wüstenei. Kommt, stärket euren Mut, zur Ewigkeit zu wandern. Von einer Kraft zum anderen ist das Ende gut. Geht der Natur entgegen, so geht's gerad und fein. Die Fleisch und Sinne pflegen noch schlechte Pilger sein. Verlasst die Kreatur und was euch sonst will binden. Ja, lasst gar euch selbst da hinten, es geht durch Sterben nur. Kommt, kommt, lasst uns, wie heißt das da, lasst uns gehen, der Vater geht mit, er selbst wird bei uns stehen, bei jedem sauren Tritt, er will uns machen Mut. In diesem Lied ist ausgedrückt, Christen sind Gäste und Fremdlinge. Und die ganzen Anweisungen des Paulus hier im zweiten Teil des Epheserbriefs sind Anweisungen darüber, wie wiedergeborene Christen in dieser Fremdlingschaft richtig wandeln sollen. Wenn man sich das nicht klar macht, dann versteht man die ganze Sache nicht. Hier sind nicht Moralanweisungen für gottlose Leute, sondern wie soll ein wiedergeborener Christ wandern in der Fremdlingschaft dieser Welt? Ist deutlich. Verzeihen Sie, wenn ich heute etwas länger aushole, aber ich muss es. Das ist sehr hart zu hören. Und wenn ich das so ausspreche, dann kriege ich immer wieder eine Menge Vorwürfe und ich möchte sie jetzt mal eben auf den Tisch legen. Der erste Vorwurf heißt, da seid ihr weltfremd. Ihr gehört also in den Himmel und passt gar nicht mehr hier rein. Man muss doch in die Welt passen, nicht wahr? Da seid ihr weltfremd. Da sage ich, nein. Ich halte jeden unbekehrten Weltmenschen für einen weltfremden Menschen. Dass er nicht kapiert, was gespielt wird, dass er keine Ahnung hat, dass der Teufel regiert, dass der Teufel in Wirklichkeit ist, weiß er nicht, doch weltfremd, oder nicht? Rührender Optimismus ans Gute, die Menschen. Er hat noch nie erkannt, dass Menschenherz böse ist, von Jugend auf, doch weltfremd, oder nicht? Ist doch weltfremd. Nicht damit zu rechnen, dass der lebendige Gott da ist und mir über die Schulter schaut, neben mir ist. Ich halte die Weltmenschen für wahnsinnig weltfremd. Wie können sie das Wesen der Welt kapieren, der gefallenen Welt? Sie sind ja dauernd Illusionen. Wie können sie überleben, sich klar werden, wenn sie die Wirklichkeit Gottes nicht begreifen? Das ist weltfremd. Und darum gibt es in der Welt, in der gefallenen Welt, dauernd so komische Ideologien, nicht? Gucken sich doch sämtliche politischen Ideologien und Heilslehren an, das ist doch weltfremd bis dort hinaus. Narzissmus war der weltfremdste, was es gab. Der Kommunismus ist das weltfremdeste Theorie, die es geben kann, nicht? Das ist doch weltfremd. Und der deutsche Idealismus ist allerweltfremdeste. Und die Weltanschauung des modernen Spießbürgers, das ist überhaupt jenseits aller Vorstellungen. Aber wenn man uns sagt, wir sind Fremdlinge hier, wenn man so meint, wir sind innerlich fremd geworden der Welt, dann sage ich das richtig. Hoffentlich, hoffentlich. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes an einem Menschenherzen, dass es innerlich löst, dass wir distanziert der Welt gegenüberstehen. Sehr distanziert, sehr mit Abstand, dass wir, wie es hier heißt, vorsichtig wandeln. Vorsichtig wandel ich in einem verseuchten Minengebiet. Da gehe ich vorsichtig, ja? Und so distanziert steht ein Christ der Welt gegenüber. Wenn es mit Weltfremdheit das gemeint ist, okay, dann sind wir einig. Der andere Vorwurf, den man uns dann macht, ist der, ihr seid untüchtig für diese Welt. Wenn ihr Gäste und Fremdlinge seid und euer Herz im Himmel ist, dann seid ihr doch untüchtig für diese Welt. So, das glaube ich einfach nicht. Was ich an Christen erlebt habe, an richtigen Christen, die waren absolut nicht untüchtig. Also, verzeihen Sie, ich muss von meiner Mutter nochmal reden. Hat mir jemand gesagt, reden Sie mal von Ihrer Mutter, wir haben auch Mütter gehabt. Da sage ich, also jeder Pastor redet von meinem verehrten Lehrer Bultmann, von meinem verehrten Lehrer sowieso, dann darf ich wohl von meinem verehrten Professor der Theologie, meiner Mutter reden. Ich habe von keinem Professor so viel vom Christentum gelernt wie von meiner Mutter, nicht? Das war eine Frau, so konnte keine von ihnen kochen. Und so viele Gäste hat keine bewirtet. Tag für Tag Studenten, die von darauf kamen, das nächste. Und jeden Tag kamen Gäste, nicht? Sie hat es großartig, alte Frau, noch gemeistert. Oh, das war eine tüchtige Frau. Aber ihr Herz war im Himmel. Wenn mir einer sagt, ein Christ ist, dessen Herz im Himmel ist, ist untüchtig für diese Welt, dann denke ich an meine Mutter und sage hier. Aber ich kann hier noch, ich könnte ihn andere Leute nennen. Denken Sie, dass ein Mann, der wirklich ein Himmelreichspilger war, der in Zelten wohnte, wie der Hebräerbrief sagt, weil er eine bessere Stadt suchte, steht im Hebräerbrief, weil er eine bessere Stadt suchte, lebte er in Zelten. Abraham war ein großer Scheich. 315 junge Knechte hat er mal auf einen Sitz bewaffnen können, und hat den König Kedorlaomer damit in Flucht geschlagen. Ich glaube, dass der Verstand was von Viehzucht und Landwirtschaft und von Behandlung von Knechten. Ich möchte den Bauer sehen, der mit 500 Knechten heute fertig wird, nicht? Das konnte der. Und sein Herz war im Himmel und er wohnt in Zelten hier. Oder wenn Sie das Leben des König David ansehen, Herr, ich traue auf dich, sein Leben war ganz beim Heiland. Und das war ein König, der regieren konnte. Lesen Sie mal im Alten Testament, was das für ein gewaltiger König und Kriegsmann war. Das ist ein dummes Geschwätz. Sie kennen ja die schöne Geschichte, oder kennen Sie nicht? Verzeihen Sie, wenn ich es nochmal erzähle. Alte Bekannte trifft man gerne. In der Erweckungszeit im Ravensberger Land ist eine nette Geschichte passiert, wo zwei Bauern, die sich noch nicht bekehrt hatten, miteinander über die Erweckung, die durch den Prediger Volkening kam, sprachen. Dann sagte der eine, mein Knecht hat sich bekehrt, das andere, meiner auch. Da sagte der eine, ist doch ein Wahnsinn, sowas. Da sagte der andere, ja, wird ein Wahnsinn sein, aber ich kann nicht leugnen, seitdem mein Knecht sich bekehrt hat, haben es meine Pferde besser. Verstehen Sie? Ja, wie untüchtig für die Welt, im Gegenteil, warum? Solange ein unbekehrter Mensch war, hat er nur in die Augen seines Herrn gearbeitet. Als er sich bekehrte, wusste er, auch mit meinem Tagewerk stehe ich vor Gott. Ein Mensch, der durch Jesus erlöst wird, weiß, ich bin auch für mein irdisches Leben, für mein Tagewerk, Gott verantwortlich, er sieht mich. Und da wird er wahrscheinlich treuer sein. Es gibt eine nette Geschichte, nicht wahr, von uns im Weiglerhaus, wo ein Vater, der ein großer Sportsmann war, sagte, eigentlich musste mein Junge ja in dem Sportclub sein, in dem ich tätig bin. Aber seitdem er im Weiglerhaus ist, klappt es in der Schule und klappt es zu Hause. Wollen wir ihn lieber da lassen. Verstehen Sie? Das sind so kleine Geschichten, die zeigen, dass wenn Menschen sich bekehren, wird sie in ihrem Alltagsleben neu und es ist nicht wahr, dass sie untüchtig werden für die Welt. Der dritte Vorwurf, den wir gerade heute sehr viel hören, ist dann der, ja, aber wir müssen doch für die Welt da sein. Eine Parole, eine kirchliche Parole, die mir hier steht, Kirche für die Welt. Wir müssen für die Welt da sein. Wir dürfen sie nicht allein lassen im Film, im Fernsehen, in der Wirtschaft, in der Politik, wir müssen. Ich vergesse nicht, wie mein Bruder Johannes, der Bundeswart, einmal einfach geschichtlich nachwies, an Beispielen, dass die CVJMs, die oft klein waren, aber geistlichen Tiefgang hatten, wo junge Männer sich bekehrten zum Herrn Jesus, dass die eine ungeheure Wirkung hatten für ihre ganze Stadt, nach Jahren zu spüren. Und dass die CVMs, die furchtbar weitherzig waren, wir sind für die ganze Welt, wir müssen zu allem was sagen, dass dies verpufft ist wie Schaum. Ich vergesse nicht, wie mein Bruder das manchmal so an einer Unmenge Beispiele klarlegt in einem Vortrag und am Schluss sagte, die kleinen geistlichen Kreise, in denen Menschen wirklich wiedergeboren wurden, die haben Wirkung gehabt. Ein Mann wie Terstegen, der ganz eingezogen dem Herrn lebte, hat für das ganze Rheinland bis zum heutigen Tage viel tiefere Wirkungen gehabt als alle Rundfunkfahrer und Kinofahrer und Pressefahrer und was dazu gibt. Das ist ein merkwürdiger Vorgang. Unsere Aufgabe an der Welt besteht darin, ihr seid das Licht der Welt. Leuchten wir tüchtig, nicht? Meine lieben Freunde, wir wollen bei dem Weg Gottes bleiben. Dass ein Unterschied ist zwischen Gemeinde und der Welt. Und dass einer wissen muss, bin ich über die Todes- und Lebensgrenze hinübergegangen. Dann bin ich Fremdling in dieser Welt. Gut. Ein Fremdling, der vor Gott wandelt in seinem Beruf. Ein Fremdling, der hier seine Aufgabe hoffentlich recht treu erfüllt. Aber ein Fremdling. Und für solche Leute redet Paulus. Und ich könnte alles, was er sagt hier, was wir eben gelesen haben, zusammenfassen unter der Überschrift, gehört ihr dem Mann von Golgatha? Hat er euch die Sünde vergeben? Hat er euch Licht gegeben über euch selbst und über seine Erlösung? Gehört ihr ihm? Dann müsst ihr es im Alltag ausleben. Diesen Ausdruck habe ich nicht von mir. Im Alltag ausleben. Sehen Sie, jeden Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst habe ich mit den Männern, die nachher das Geld einsammeln, darum kommen die mir im letzten Moment, eine Gebetsgemeinschaft. Wo wir bitten, dass der Herr auch diesen Gottesdienst segne. Wir glauben das Wort, das Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten wollen, sollen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Und sind wir eins geworden, jedes Mal zu beten, Herr, tu was in dem Gottesdienst. Und wenn auch alles verkehrt war, ich kriege oft gesagt, sie haben ja alles verkehrt und das stimmt nicht und das ist verkehrt gesagt, dann haben sie ungeschickt gesagt, dann haben sie blödsinnig gesagt, das ist alles verkehrt, nicht? Dann glaube ich, dass dieses Gebet bewirkt, dass Herzen getroffen und zu Jesus geführt werden, erneuert werden. Und darum ist mir die Gebetsgemeinschaft so wichtig. Und da ist ein Bruder, der jeden Sonntagmorgen dies betet. Hilf uns und der Gemeinde, dass wir das, was wir jetzt hören, im Alltag ausleben. Im Alltag ausleben. Das ist so wahnsinnig wichtig. Sehen Sie, es bedrückt mich immer so, die Frage der Kinder in christlichen Familien. Das ist ein dolles Problem. Also, es geht viele von uns an. Wir können unsere Kinder nicht bekehren, das können wir nicht. So gern wir es täten. Wir können sie nicht ins Reich Gottes tragen, so gern wir es täten, nicht? Und ich kenne manchen treuen Pfarrer, der viele zum Herrn geführt hat, seine eigenen Kinder nicht zu ihm führen konnte. Das ist schwer. Aber eins darf nicht passieren, dass die Kinder sagen, wir wollen vom Christentum nichts wissen, weil der Alltag unserer Eltern so war, dass es uns genügt hat. Finden Sie, das ist schlimm. Wir haben gesehen, unsere Eltern wohl in Bibelstunden, Gebetsstunden gingen. Sie waren sehr christlich. Aber zu Hause haben sie sich gezankt wie die Bürstenbinder. Und waren sorgenvoll und geldgierig und alles mögliche. Hat uns gelangt, diese Art Christentum. Das passiert oft. Und das ist schlimm. Verstehen Sie? Und da sagt Paulus, euer Christentum, dass ihr am Heiland gehört und einem anderen Herrn gehört und wiedergeboren seid und unter Zucht des Heiligen Geistes steht, das muss jetzt im Alltag sich zeigen. Im Beruf und auf der Straße und am Auto, am Steuer. Ihr könnt nicht so blödsinnig losfahren, Leute totfahren wie andere und so. Nicht? In allen Sparten muss sich das zeigen. So, nach dieser großen Einleitung braucht man nicht mehr viel zu sagen. Nun gehen wir zum Einzelnen. Wie sollen Gottes Kinder in der Fremde sein? Also in der Fremdlingschaft dieser Welt. Vers 15. Epheser 5, Vers 15 sind wir. Seht zu, dass ihr vorsichtig wandelt, als, nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen. Es sind Leute hier, die Griechisch können, für die sei eben gesagt, wo Luther vorsichtig übersetzt, steht im Griechischen akribos. Wir kennen das Wort Akribie, das Fremdwort. Fremdworte sind ja Glücksache. Das Wort Akribie, das heißt genau. Genau. Nicht? Ich kann meiner Freundin Kamphaus, wenn sie Kassenabschluss macht, nicht sagen, so, wenn es auf 500 Mark stimmt, dann genügt dazu. Das geht nicht, nicht? Das muss auf heller Pfennig stimmen. Genau. Und so sagt dies Wort steht hier, Akribie. Wenn ich ein Buch veröffentliche, dann muss die Korrektur mit Akribie gelesen werden. Das heißt, es können hinterher 50 Druckfehler drinstehen. Nicht wahr? Da muss man jedes Wort untersuchen, ist richtig gedruckt. So, unser Leben bei Akribie. Ich denke, Hausfrauen beim Kochen brauchen auch Akribie, Genauigkeit. Dass sie sagen, kommt mit Salz nicht genau drauf an, ich feuere mal so eine Handvoll rein. Das wird beim Kochen gehen, nicht? Das muss ja sehr genau auch, nicht? Mit dem Salz. Ich weiß nicht, ich koche nicht, aber ich nehme an. Stimmt, nicht wahr? Verstehen Sie, es geht alles schief ohne diese Akribos. Jetzt sagt der Paul, ihr sollt mit Akribie wandeln. Das heißt, bitte nehmt es genau. Nehmt es genau in eurem Leben. Nehmt es genau in eurer Ehe. In euren Gedanken. Erschreckt, wenn sie zuchtlos werden. Nehmt es genau in euren Geldgeschichten. Mit Akribie, mit euren Nachbarn, nicht, das steht hier. Und ich wunder mich nicht, dass gleich hinterher steht, nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen. Um genau zu wandeln, braucht man göttliche Weisheit. Braucht man göttliche Weisheit. Sehen Sie, ein Weltmensch, der in Sünden lebt und sagt, ich tue recht. Das ist die weltliche Narrheit. Dass man so geistige Dinge so oben hin behandelt. Nicht, meine wilden Sünden spielen keine Rolle, ist schon richtig alles. Ich habe noch keinen Tod geschlagen. Es braucht göttliche Weisheit, dass man erkennt, was seinem Leben falsch ist. Darf ich ein Beispiel sagen? Viele von Ihnen waren hoffentlich beim Jugendfest am Sonntag, wo die Jungs die selbst ausgedachte Spiel gespielt haben, das ja einen tiefen Eindruck machte. Der Witz bei der Geschichte ist da, dass in der Hölle sich lauter Leute trafen. Also wenn ich da war, hat ja etwas verpasst, nicht? Aber geschieden recht. Dass da Leute sich in der Hölle trafen, die in ihren eigenen Augen und in den Augen der Welt gar keine Sünder waren und plötzlich Diebe und Mörder waren. Und es einsehen mussten. Und da geht er, also die Jungs haben das begriffen, dass das Spiel gemacht haben. Was es heißt, Akribos, Peripateien, das heißt, genau wandeln. Wir stehen vor dem heiligen Gott und sollten es ernst nehmen. Jeden Tag. Da braucht man göttliche Weisheit dazu, vor allem, weil man täglich auch Vergebung seiner Sünden. Und nun der Vers 16. Der Vers 16 ist ein Kummerknubbel für alle Theologen. Kaufe die Zeit aus, denn es sind schlechte Tage, böse Tage. Das ist ein ganz tiefsinniger Vers. Aber ein Vers, meine Freunde, kaufet, ex agoratza, das heißt Ausverkauf, nicht? Kauft, verkauft aus und ton caron den richtigen Zeitpunkt. Verkauft den richtigen Zeitpunkt aus. Das ist sehr schwierig, nicht? Wir spüren diese Sachen, die den Theologen Schwierigkeiten machen. Das sind die göttliche Weisheit dahinter. Da lohnt es sich, in den Brunnen reinzusteigen und zu bohren. Und so habe ich über diesem Brunnen heute Morgen lange gesessen. Gebt mir so Mühe mit dieser Bibel, schon glauben Sie mir es. Und habe mir eine große Bücherei, eine Auslegung nach der anderen vorgekriegt. Und jeder hat es anders ausgelegt. Und da habe ich schließlich gemerkt, es gibt vier mögliche Auslegungen. Und ich glaube, alle vier sind vom Heiligen Geist gemeint. Ich glaube, alle vier sind gemeint. Und jetzt wünsche ich Ihnen geistige Frische, dass wir noch lernen können, was es heißt, kauft die Zeit aus. Sind wir noch frisch, noch mal versingen lassen? Nicht nötig? Ist nötig? Nein? So. Also erstens kommt dieses Wort vor, dieses griechische Wort. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die heißt man die Septuaginta, und zwar an folgender Stelle, genau dieselben Worte, exagoratzein kairon, und zwar an folgender Stelle, da war der König, beim Daniel wird erzählt, dass der König Nebukadnezar einen Traum hat, und wie er aufwacht, merkt er, der war wichtig, aber er weiß nicht mehr. Und da ruft er alle Sternseher, Traumdeuter, Weisen und was es so gerne gab, da in Babylon zusammen und sagt, ich bezahle euch hier hohe Gehälter, jetzt müsst ihr mal was leisten. Ihr sollt mir den Traum deuten. Majestät sagen, die wird gemacht, erzählen Sie den Traum. Sagt er, das ist gerade die Pointe, ich weiß es nicht mehr. Aber wenn ihr überhaupt gerne seid, müsst ihr den Traum erzählen können. Da sagen sie, das kann kein Mensch. Ah, sagt er, da sieht man, das ganze Schwindel mit euch. Wenn ihr mir nicht 8 Tagen den Traum erzählt und seine Deutung, dann soll es jämmerlich gehen. Dann werde ich eure Häuser verstören und dann kommen gleich die Drohungen, die Diktatoren so schnell auf der Zunge haben. Und nun sagen die Weisen und Chaldäer und Sterndeuter und wie sie alles, ja, das kann kein Mensch. Und da sagt der König, ah, ich merke, dass ihr, Luther übersetzt so, Frist sucht, dass ihr die Zeit hinziehen wollt, bis ich also wieder bessere Laune habe und so, nicht? Oder bis irgendwas eintritt, was die Sache verändert. Ihr sucht Frist. Jetzt übersetzen wir mal. Sucht Frist, denn es ist böse Zeit. Der große Schriftausleger Benger hat es so übersetzt und sagt, wir Jesus-Jünger sitzen in dieser bösen Welt, die voll Anfechtung, Versuchung ist und wo wir doch mit drin wirken müssen, sitzen wir wie Leute in einer belagerten Stadt, die ganz bestimmt wissen, es kommt Entsatz, solange müssen wir aushalten. Es kommt Befreiungsseher, aber solange müssen wir aushalten. Wundervolles Bild. Wir wissen, es kommt der Tag, wo mein Heiland mich heimruft. Da ist alles in Ordnung, alle Anfechtungen zu Ende. Und es kommt der Tag, wo er wiederkommt und diesem ganzen Schlamassel ein Ende macht. Und bis dahin müssen wir aushalten, die Stellung halten, die Fahne Jesu hochhalten, mit unserem Leben beweisen, dass der Herr Jesus seine Leute hat. Verstehen Sie? Hinhalten, nicht? Die Stellung halten. Ist es deutlich? Das war die erste Bedeutung. Die zweite Bedeutung heißt, exogratzein, Chiron, den rechten Zeitpunkt nicht verpassen. Kaufet den Zeitpunkt aus. Meine Freunde, in eine Straßenbahn muss man einsteigen, wenn sie gerade anfährt und hält. Ich kann nicht sagen, jetzt will ich mal einsteigen, wenn sie gerade abgefahren ist. Verstehen Sie? Wenn ich am Ersaufen bin und wird mein Rettungsring zugeworfen, dann kann ich nicht philosophieren, was Rettungsringe wohl bedeuten, ob sie praktisch sind, ob sie anders konstruieren können, da muss ich dann zugreifen. 2 Stunden später ist einfach der Ring nicht mehr da, da ist zu spät. Das heißt, die zweite Bedeutung, kauf die Zeit aus, du musst den richtigen Augenblick passen. Sowohl im Glaubensleben. Es gibt Augenblicke, jetzt muss gebetet werden. Sehen Sie, Sonntagmorgen, der Sonntag ist für mich sehr anstrengend, Jugendfest und dann nachmittags und Gottesdienst und alles. Und dann war ich am Sonntagmorgen so dran, ich muss meine Predigt nochmal überlegen, dass es ist. Und dann sagte mir innerlich eine Stimme, jetzt muss gebetet werden. Ja, aber jetzt müsste ich eigentlich mal, jetzt muss gebetet werden. Dann war mir klar, wenn ich jetzt nicht in die Stille gehe und den ganzen Tag meinem Heiland befehle, dann habe ich den Zeitpunkt verpasst, dann komme ich den ganzen Tag nicht mehr dazu. Dann kriege ich den ganzen Tag keinen ruhigen Moment mehr. Jetzt muss die Zeit ausgekauft werden. Verstehen Sie? Jetzt hast du eine halbe Stunde. Ich habe es getan. Verstehen Sie? Steigen Sie in die Straßenbahn ein, wenn es gilt. Auch mit unseren Werken. Ich habe schon mal erzählt, oder habe ich es nicht erzählt, von meinem Freund Hans Nürs. Ich habe einen Schweizer Freund, auch das ist ein köstlicher Kerl. Und als der Krieg zu Ende war, da hat er keine Ruhe gehabt, bis er eine Verbindung kriegte und wir waren am Verhungern hier. Wir waren am Verhungern. Da kommt zum ersten Mal ein Paket. Meine Frau hat geheult, ein Stück Speck, dann haben wir nicht mehr gewusst, wie es was aussieht, nicht? Und Kaffee, mein armer Kopf, Kaffee. Oh. Kinder und Seife. Wir waren ja über die Ferkel. Jedes, was da drin war, da hat man heulen können vor Freude. Und dann ein Brief drin, also keine Bange, ihr könnt Leute einladen, von jetzt ab werden wir euch alles schicken, was ihr braucht, nicht? Da kamen Kartoffeln aus Ägypten und Reis, den sie selber nicht hatten, von Indien. Das hat er alles hingekriegt, nicht? Auf einmal war alles da. Und wie ich diesen Sommer mal mit ihm zusammen bin, da sagt er, siehst Willem, man muss die Zeit auskaufen. Wenn ich dir jetzt Reis schicken würde oder Kartoffeln, dann hätte ich sagen, hat es ganz lassen. Die können Essen kaufen. Das war eine Chance für mich, dieses Jahr, wo ich euch vom Todesbaumann retten konnte. Das war meine Chance. Nicht? Hätte der Mann lange überlegt, kann ich mir das leisten? Kann ich mir das leisten oder nicht überleisten? War die Zeit vorbei, dann haben wir selber getroffen. Das heißt, kauf die Zeit aus. Verpasst nicht, wenn die Straßenbahn gerade steht, dann einzusteigen. Mit Glauben, mit Gebet, mit deinen Liebeswerten. Da. Das ist die zweite Bedeutung. Die dritte Bedeutung hat Luther. Ich weiß nicht, wie er sie begründet, aber der alte Luther ist ja immer ein Kerl gewesen, wenn man ernst nehmen muss, nicht? Hat der Bischof Lieder schon gesagt. Und der hat in seiner, das werden Sie in alten Bibelübersetzungen noch finden, so übersetzt, schicket euch in die Zeit. In neuen Bibelübersetzungen heißt es wörtlich, kauft die Zeit aus. Luther hat mal übersetzt, schicket euch in die Zeit. Er hat aus diesem kauft den Zeitpunkt, verkauft ihn aus, das verstanden, schicket euch in die Zeit. Was heißt das? Sehen Sie, ich bin von Natur eine unglückselige Krücke. Und so habe ich als Junge, als kleiner Junge schon furchtbar an der Welt gelitten. Nicht, wenn es regnet, ich kann das nicht haben, das drückt mir auf den Kopf. Und es regnet ja eigentlich immer in Deutschland, nicht? Und die Lehrer hatten auch kein tiefes Verständnis für mich. Und da schrieben sie da Fünfen hin, wo ich wirklich eine Eins verdient hätte. Und kurz, ich habe sehr gelitten an der Welt. Und ich vergesse nicht, wie meine Mutter immer lachend vor mir stand und sagte, schick dich in die Welt hinein. Ich kann es gar nicht mehr richtig sagen, denn die Welt, denn dein Kopf ist viel zu klein, dass die Welt, dass da geht die Welt rein, nicht? Also die Welt kann sie nicht in dich schicken, dann musst du dich in die Welt schicken. Das war der Sinn. Ich höre es immer noch, schick dich in die Welt hinein. Und das ist etwas, was man einfach geistlich lernen muss. Man kann sich zerreiben an der Welt. Und das Musterbeispiel dafür ist Michael Kohlhaas. Die literarisch gebildeten uns kennen diese Novelle von Kleist, von einem Mann, dem Unrecht geschehen ist. Und er sucht sein Recht. Ein Ritter hat ihm ein paar Pferde geklaut. Er sucht sein Recht. Das führt sich dahin, dass er mit der ganzen Welt Krieg führt. Mit der ganzen Welt auf eigene Faust Krieg führt, weil er sein Recht nicht findet. Und als Verbrecher schließlich auf dem Rad endet. Er hat völlig Recht. Schicke dich in die Welt, das heißt, die Gelassenheit der Kinder Gottes, die wissen, dass die Welt eine verlorene Welt ist und dass sie ernsthaft nicht groß zu ändern ist. Und dass sie eine Welt, sagt die Bibel, der Ungerechtigkeit ist und dass ich durch die Welt gehen darf als einer, dem die zukünftige Welt gehört und der hier schon im Frieden Gottes ruht. Das will geübt werden, nicht? Das will geübt werden. Sehen Sie, ich will ein Beispiel sagen. Ich kenne ein älteres junges Mädchen, die ist völlig gelähmt. Sie hat sich da reingeschickt. Nun ist sie in einem so modernen Häuschen und da ist ihr Bett. Sie kann nicht anders stehen, sie haben eine sehr kleine Wohnung. Und auf der anderen Seite der Hausmauer ist die, also die Wand geht in die andere Wohnung und da haben die einen Fernsehapparat. Verstehen Sie, nur eine dünne Mauer und da ist das Bett von der Gelähmten und dann Fernsehapparat. Wo nun, wie der moderne Mensch so ist, von 5 bis 11 oder wie lange geht der Apparat, dieser wundervollen Unterhaltung eingesaugt wird mit Getöse und Krach. Wohl auch kein Zureden helfen. Wir dürfen Krach machen, also machen wir Krach, was geht mit meinem Nachbar an? Das ist der Geist dieser Welt. Und nun fängt dieses Mädchen an, künstlich, die nicht weglaufen kann, die gelähmt ist, einfach maßlos anzuleiden könnte. Ich male mir aus, was die da leidet einfach nicht, ohne es ändern zu können. Ausgesetzt dieser Musikberieselung da, stundenlang, das Grauenvoll. Und versteht, das schicke dich in die Zeit, das ist eine böse Zeit. darfst dich freuen, dass du zum Himmel kommst, und hier darf dich der Friede Jesus so einhüllen, dass dich gar nicht mehr dran reiben muss. Das ist eine Sache, die man lernen kann, aber das bekommt einen tiefen geistlichen Sinn, verstehen Sie nicht? Dass ich mich nicht mehr zerreibe an den Dingen dieser Welt. Und der letzte Sinn von dem Wort, schickt euch in die Zeit, können Sie noch oder sind Sie fertig? Nein? Das ist nur eine Sache. Es gab einen Bischof in der Urchristenheit, Polycarp von Smyrna, der ist als Märtyrer gestorben. Der spielt in der Anfangsgeschichte, in der Zeit der römischen Kaiser eine große Rolle, dieser Bischof von Polycarp von Smyrna. Und von dem sind Briefe uns erhalten. Und da ist ein Brief, wo auch dieser griechische Ausdruck vorkommt. Ex agoratzein ton kairon. Ausverkaufen den Zeitpunkt. Und zwar in einem Brief, wo er von den Märtyrern spricht. Und da sagt er so, durch eine einzige Stunde des Schmerzes, die ihre Stunde war, ihr Kairos, ihre Stunde, kauften sie sich los von allen zukünftigen Schrecken und Strafen. In dem Augenblick, wenn sie Jesus verleugnet hätten, dann fielen sie zurück in die Welt, kamen unter Gottes Gericht und alles. Nun blieben sie bei dem Mann von Golgatha und starben für ihn. Und diese eine Stunde des Schmerzes haben sie bezahlt, ihre Stunde, und haben sich durch diese eine Stunde losgekauft von allen zukünftigen Schrecken und Strafen. Das ist dasselbe Wort noch einmal. Sie verstehen, das ist ein sehr tiefsinniges Wort, was hier steht. Und wir werden es wohl nicht ganz ausschöpfen wie alle göttlichen und geistlichen Wahrheiten. Es sind immer, die Brunnen sind tiefer als unsere Lote reichen. Aber wir wollen das doch für unseren Alltag mitnehmen, darf ich nochmal wiederholen. Dass wir uns die Festung halten und nicht kapitulieren, nicht bis zum Tag des Endsatzes. Dass wir einen passenden Zeitpunkt nicht verpassen, Gutes zu tun, zu beten, Bibel zu lesen oder zu glauben. Und dass wir uns in die Zeit schicken. Nun könnte einer sagen, ist aber alles sehr trist, Pastor Busch. Das ist alles so trist. Christen sind doch Kopfhänger. Und da sagt der Paulus, keine Rede. Redet untereinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Haben Sie also keine Orgel eingebaut da? Haben Sie eine Harfe da innen drin, die singt und spielt nicht? Und sage Gott alle Zeit Dank, von wegen Kopfhänger. Aber das muss ich nächstes Mal auslegen lassen.